Info 3 Mittag.
Der Sturmangriff auf den islamistischen Attentäter. Die französische Polizei beendet den Nervenkrieg in Toulouse. Der Attentäter soll dabei getötet worden sein. Überraschung im Erbprozess. Das Gericht fällt vorläufig kein Urteil. Das Wetter, viel Sonnenschein in der Westschweiz, hat's einige Schleierwolken. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Über 30 Stunden hielt der Belagerungszustand an. Kurz nach 11 Uhr stürmte ein Polizeisonderkommando die Wohnung des Serienmörders von Toulouse. In ersten Meldungen heißt es, der Mann sei beim Einsatz getötet worden. Frage an Frankreich-Korrespondent Rudi Med in Paris. Was wissen Sie?
Ja, die Polizei hat die Wohnung gestürmt. Spezialeinheiten haben die Aktion begonnen, kurz vor Mittag. Man hörte Schüsse, intensives Maschinengewehrfeuer. Die Polizei ist also auf heftigen Widerstand gestoßen. Es gibt eine Polizeiquelle, wonach der Verdächtige tot sein soll, aber das ist keine offizielle Quelle, also mit großer Vorsicht zu genießen. Wir wissen im Moment nicht mit Sicherheit, ob der Verdächtige tot oder lebendig ist. Laut dieser inoffiziellen Polizeiquelle sind bei der Aktion 3 Polizisten verletzt worden, einer davon relativ schwer. Aber ist klar, eine Polizeiaktion hat stattgefunden, der Nervenkrieg ist zu Ende und die Aktion ist auch abgeschlossen.
Rudi Mäder, wir reden gleich weiter mit Ihnen über die Entwicklung dieser Geschichte, erst aber andere wichtige Nachrichten des Tages mit Philipp Bürkler.
Im Prozess um den Unternehmer Rolf Erb ist es heute im Bezirksgericht Winterthur noch zu keiner Urteilseröffnung gekommen. Diesmal das Gericht nicht nur über die Strafe für Rolf Erb zu entscheiden hat, sondern auch über die Einziehung von Vermögenswerten, wie zum Beispiel das Schloss Eugensberg, in dem Rolf Erb wohnt. Dazu sind die Angehörigen noch nicht angehört worden, dies soll nun nachgeholt werden. Rolf Erb ist angeklagt wegen gewerbsmäßigem Betrug, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung. Nach der Trauerfeier gestern im belgischen Lommel findet derzeit in Löwen ein weiterer Gottesdienst für die Opfer des Busunfalls im Wallis statt. Dabei wird der 7 getöteten Kinder aus Heverlee gedacht. Wie bereits gestern nehmen der belgische König, dessen Frau und das niederländische Kronprinzenpaar teil. Die Schweiz wird offiziell von Außenminister Didier Burkhalter vertreten. Inzwischen geht es den drei verletzten Mädchen, die noch im Universitätsspital Lausanne sind, soweit besser, dass sie heute noch nach Belgien zurückkehren können. Das teilte der belgische Gesundheitsminister mit. Der Schweizer Rüstungs- und Technologiekonzern RUAG hat letztes Jahr mehr verdient. Der Gewinn stieg um fast 6% auf 97 Millionen Franken. Die RUAG habe sich vermehrt auf die Luft- und Raumfahrt konzentriert. Das habe sich positiv ausgewirkt, teilt der Bundesbetrieb mit. Der Umsatz blieb etwa gleich wie im letzten Jahr bei 1,7 Milliarden Franken. Die größte Kundin der RUAG ist die Schweizer Armee. Im Kanton Bern soll die Fachhochschule ihren Standort in Burgdorf behalten. Das fordert das Kantonsparlament, der bernische Grosse Rat. Zudem hat er sich für den Bau des neuen Campus in Biel ausgesprochen. Die Chance ist damit groß, dass der dritte mögliche Standort, nämlich die Stadt Bern, das Nachsehen haben wird. Die Berner Fachhochschule mit ihren rund 6.300 Studierenden ist heute in 36 verschiedenen Gebäuden untergebracht. Im Genfersee haben Forscher eine große Menge von Bakterien festgestellt, die gegen zahlreiche Antibiotika resistent sind. Es handelt sich um Bakterien, die mit dem Abwasser in die Umwelt gelangt sind, etwa aus den umliegenden Spitälern, wie das Wasserforschungsinstitut des Bundes mitteilt. Solche resistenten Bakterien gelten als eine der größten Gefahren in der heutigen Medizin, denn Patienten, die diese Art Bakterien aufgenommen haben, lassen sich oft nur noch schlecht oder gar nicht mehr mit Antibiotika behandeln. Biologische Väter haben keinen Anspruch auf rechtliche Anerkennung der Vaterschaft, wenn das Kind in einer Familie lebt und im juristischen Sinne einen anderen Vater hat. So hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Fall aus Deutschland geurteilt. Der Straßburger Gerichtshof wies 2 Menschenrechtsbeschwerden von Männern aus Deutschland ab. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index steht bei 6.243 Punkten, ein Minus von 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 20,55 gehandelt und der Dollar zu 91,62 €. Das Wetter, es bleibt sonnig und warm bei 18 bis 22 Grad. Der S3 Verkehrsinformation von 12.05 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Das Drama von Toulouse ist zu Ende. Vor wenigen Minuten hieß es aus verschiedenen Quellen, dass der mutmaßliche Attentäter beim Sturm auf seine Wohnung getötet worden sei. Zugeschaltet ist jetzt wieder Rudi Mede in Paris. Rudi Mede, hat die Polizei den Tod des 23-jährigen Mannes jetzt bestätigt?
Ja, Innenminister Gehan hat vor kurzem bestätigt, dass der Verdächtige bei dieser Polizeiaktion ums Leben gekommen ist. Es war ein sehr heftiger Schusswechsel, der stattgefunden hat. Er hatte sich offenbar in der Badewanne zunächst verbarrikadiert, aber hat das Haus verlassen und hat sich stark gewehrt und ist dabei erschossen worden.
Also Mohamed Mera, der Attentäter, wollte sich nicht friedlich ergeben.
Nein, er hat einen Gesinnungswandel durchgemacht. Er hat ja immer gesagt, er wolle sich ergeben, hat dann in der Nacht aber die Strategie geändert und hat gesagt, er wolle sich nicht mehr ergeben. Er wolle mit der Waffe in der Hand sterben und das ist nun offenbar auch der Fall gewesen.
Und Mera soll mehrere Polizisten bei diesem Einsatz verletzt haben.
Ja, es soll mehrere verletzte Polizisten gegeben haben. Drei hieß es und einer von diesen drei Polizisten soll relativ schwer verletzt sein.
Der Attentäter ist jetzt also tot. Es gibt aber Vorwürfe an die Adressen der Geheimdienste, Vorwürfe, die gestern laut wurden. Diese hätte den Attentäter gekannt, aber nicht gehandelt. Sind diese Vorwürfe berechtigt?
Diese Fragen stellen sich natürlich. Es stellt sich auch die Frage, ist dieser Reid, dieser Sturm nun ein Misserfolg gewesen? Weil Präsident Sarkozy hatte ja ausdrücklich gesagt, er wolle diesen Täter lebendig haben. Aber auch die Frage der Geheimdienste. Tatsächlich, sie haben gewusst, der Täter war in Afghanistan und in Pakistan, hat sich dort zum Dschihadisten ausbilden lassen. Er wurde von der Polizei nach seiner Rückkehr überwacht. Und trotzdem ist es ihm gelungen, ein ganzes Waffenarsenal aufzubauen. Er hat offenbar versucht, weitere Personen für den Heiligen Krieg zu rekrutieren. Eine Frau berichtet, der jetzt erschossene Verdächtige habe ihren Jungen zu sich nach Hause gebracht und ihm dort Enthauptungsvideos gezeigt. Das sind alles offene Fragen. Wie konnte das passieren? Diese Frau hat sich das sogar der Polizei gemeldet. Wie konnte das passieren, ohne dass der Geheimdienst da näher dran war und eben diese Taten hätte verhindern können?
Hat der mutmaßliche Attentäter wirklich allein gehandelt? Immerhin haben seine Brüder bei der Beschaffung des Motorrollers auch eine Rolle gespielt.
Die Spezialisten gehen davon aus, dass er weitgehend allein handelte und auch diese Tatsache, dass er sich auf Al-Qaida beruft, ist wohl eher ein Versuch, seine Taten in einen größeren Plan einzugliedern, irgendwie einen ideologischen Überbau zu geben. Mohamed Mera ist gewissermaßen ein Dschihadist der dritten Generation und dieser heilige Krieg besteht darin, dass es eben verschiedene relativ autonome Zellen in verschiedenen Ländern gibt, die dann aber auch autonom handeln und Anschläge planen.
Mittlerweile weiß man, wie Mohamed Mera aussieht. Auf diesen Fotos sieht man einen fröhlichen jungen Mann, modisch gekleidet, der entspricht überhaupt nicht dem Bild des gewalttätigen Islamisten.
Nein, das ist vielleicht etwas vom Erschütterndsten. Man ist wirklich irritiert. Es gibt ein Video von ihm, auf dem er mit seinem Auto an einer Art Rodeo teilnimmt, so einer Plauschfahrt mit dem Auto auf einem Platz herumkurft. Und da trägt er Jeans, T-Shirt, überhaupt kein Bart. Es ist wirklich ein junger Mann. Man hat das Gefühl, es ist ihm wohl in seiner Haut. Und er wirkt, und das ist vielleicht das Irritierendste, er wirkt eigentlich sehr sympathisch. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie kommt so jemand dazu, unschuldige Menschen zu erschießen?
Reden wir vielleicht noch über das, über seine Motivation. Er saß ja wegen kleinerer Delikte bereits im Gefängnis. Man hört, er sei dort von Fundamentalisten rekrutiert worden. Stimmt das?
Man weiß, Gefängnisse sind ein Ort, wo Leute für den Dschihad rekrutiert werden. Vielleicht ist dort auch ein erster Schritt in diese Richtung gemacht worden. Man weiß aber auch, dass er sich nach diesen Gefängnisaufenthalten der Armee anschließen wollte, wurde dort aber abgelehnt. Dann wollte er der Fremdenlegion beitreten und wurde auch dort zurückgewiesen. Und da hat er wohl das Gefühl erhalten, er sei ausgeschlossen, verstoßen. Es kamen dann diese Reisen nach Pakistan und Afghanistan und dort wurde er dann eben aufgenommen in die Reihen der Heiligen Krieger und so hat er das jedenfalls selbst empfunden und das hat dann vielleicht seinem Leben aus seiner Sicht einen neuen Sinn und eine neue Richtung gegeben und zu dieser Radikalisierung geführt.
Rudi Mede, vielen Dank für Ihre Informationen direkt aus Frankreich.
Info 3 Mittag.
Der Fall Rolf Erb. Heute hätte das Bezirksgericht das Urteil im Millionenprozess sprechen sollen. Es geht um gewerbsmäßigen Betrug, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Erbgruppe vor gut 8 Jahren. Dabei geht es um eine Deliktsumme von mehreren Millionen Franken. Überraschend kam es aber am Morgen nicht zur erwarteten Urteilseröffnung. Der Grund liegt offenbar in einem Formfehler. Corinne Vinzenz.
Lange Gesichter heute Morgen im Winterthurer Gerichtssaal bei den Journalisten, bei den Zuschauern, aber auch bei der Staatsanwaltschaft. Der Gerichtspräsident hatte das Wort ergriffen und sagte, das Strafurteil im Fall Erb verzögere sich. Der Grund, das Gericht muss nicht nur über die Strafe für den Angeklagten Rolf Erb entscheiden, es geht auch um die Einziehung gewisser Vermögenswerte, also die Liegenschaften, die Erb an seine Partnerin und Kinder zum Teil überschrieben hat, darunter auch das stattliche Schloss Eugensberg am Bodensee. Nach den Verhandlungen im Januar und Februar hatten jetzt die Anwälte der Partnerin von Rolf Erb, seinem Bruder und seinen Söhnen, das Verfahren kritisiert. Was diese Vermögenswerte anbelange, hätten weder die Kinder noch die Partnerin noch sein Bruder Christian vor Gericht sich äußern können. Sie seien dazu nicht angehört worden. Diese Anhörungen müssen jetzt noch nachgeholt werden. Dazu hat unterdessen kurz vor der für heute angesetzten Urteilsverkündung auch das Zürcher Obergericht die Winterthurer Richter verpflichtet. Dem Präsidenten des Winterthurer Bezirksgerichts war sein Ärger heute Morgen deutlich anzumerken, als er diese weiteren Verzögerungen im Verfahren verkünden musste. Wörtlich sprach er von offensichtlicher Obstruktion in diesem Verfahren von Seiten der Familie Erb. In der Tat ist es nicht das erste Mal, dass die Familie Erb mit unterschiedlichsten Argumenten probiert, das Verfahren in die Länge zu ziehen, Prozesstermine zu verschieben. Allein dieses juristische Hin und Her über Verfahrensfragen fülle in der Zwischenzeit 10 Bundesordner, sagte der Gerichtspräsident. Eine Aufschiebung, eine Verzögerung des Verfahrens gegen Rolf Erb liegt durchaus im Interesse der Familie Erb. Ein Teil der Delikte, die Rolf Erb zur Last gelegt werden, könnten nämlich verjähren, wenn bis in 2 Jahren kein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Und der Fall kann bis vors Bundesgericht weitergezogen werden. Und zudem wehrt sich die Familie offensichtlich mit Händen und Füßen, ihr Schloss Eugensberg und andere Liegenschaften herzugeben, auch wenn Rolf Erb und seine Partnerin offiziell als mittellos gelten. Das Gericht hat jetzt kurz vor Mittag die Verhandlung unterbrochen. Um 15 Uhr werde es weitergehen. Dann könnte das Strafurteil doch noch eröffnet werden. Sicher ist das aber nicht.
Info 3 Mittag.
Zwangsausschaffungen von abgewiesenen Asylbewerbern. Eine heikle Aufgabe, bei der es immer wieder Probleme gibt. Vor 2 Jahren kam es dabei sogar zu einem Todesfall. Damit solches nicht mehr passiere, wurde ein Monitoring eingeführt mit neutralen Beobachtern, die die Ausschaffungsflüge begleiten. Während eines halben Jahres hat der Schweizerische Evangelische Kirchenbund dieses Monitoring übernommen und er zieht heute eine positive Bilanz. Die neutralen Beobachter hätten viel gebracht, gleichzeitig müsste aber noch einiges verbessert werden. Inlandredaktor Raphael von Matt hat eine Völkerrechtsprofessorin getroffen, die als Beobachterin auf Ausschaffungsflügen im Einsatz war.
Sonderflüge mit Asylbewerbern zu begleiten, die gegen ihren Willen ausgeschafft werden, das ist keine angenehme Aufgabe. Auch nicht für Martina Caroni, die in den letzten Monaten als Beobachterin bei Ausschaffungen dabei war. Und doch findet die 42-jährige Rechtsprofessorin, dass das Monitoring eine wichtige Aufgabe sei.
Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Also mir ist nicht wohl in meiner Haut. Ich kann damit umgehen, weil ich sage einfach, es ist für die Betreffenden wohl auch wichtig, dass mal beobachtet wird, was läuft ab, dass das nicht einfach irgendwie im dunklen Kämmerchen abläuft und niemand weiß, was wird gemacht.
Auf 3 Sonderflügen war Caroni im letzten Jahr dabei. Einmal ging der Flug in die russische Hauptstadt Moskau, einmal nach Mali und einmal nach Tunesien. Dabei habe sie Polizisten gesehen, die gute Arbeit leisteten.
Da wird, weil man das natürlich auch nicht kennt, wird sehr häufig pauschalisiert in der Zivilgesellschaft und gesagt, ja, das sind so Hautdegen oder so. Und meine Erfahrung, sie sind sich sehr bewusst, dass es eine sehr schwierige Situation ist für die Betroffenen. Da hat mich also wirklich das sehr professionelle Verhalten beeindruckt.
In der Vergangenheit hingegen war die Polizei heftig kritisiert worden. Denn vor 2 Jahren war ein Nigerianer bei einer Ausschaffung ums Leben gekommen. So etwas dürfe nicht mehr passieren. Gerade deshalb seien neutrale Beobachter bei den Ausschaffungsflügen so wichtig.
Es gibt allen Beteiligten eigentlich eine zusätzliche Sicherheit. Gerade auch jene Polizistinnen und Polizisten, die einen solchen Sonderflug begleiten, sind froh, dass von unabhängiger Warte aus einfach beobachtet wird, was da abläuft.
Übergriffe oder Misshandlungen hat sie keine beobachtet, sondern solide Polizeiarbeit. Dennoch sieht Garoni Handlungsbedarf. So müssten Ärzte und Sanitäter, die die Sonderflüge begleiteten, endlich einen vollständigen Zugang zu den medizinischen Dossiers der abgewiesenen Asylbewerber erhalten. Und es gibt noch etwas, was Garoni bemängelt. Ein Vorgehen nach einem Schema. Wenn sich also ein abgewiesener Asylbewerber wehre, dann würden oft gleich alle hart angefasst.
Da besteht teilweise die Tendenz, dass einfach gesagt wird, wir beginnen bei einer Teilfesselung, egal wie kooperativ oder nicht eine Person ist. Und das ist eben schon dort, wo sich gewisse Spannungen mit der Verhältnismäßigkeit ergeben.
Martina Garoni ist aber zuversichtlich, dass es auch hier bald zu Verbesserungen kommt. Dank dem Monitoring, das mehr Transparenz schafft bei den heiklen Zwangsausschaffungen.
Ich bin überzeugt, dass es wirklich künftig wenige Fälle gibt, in denen man sagen muss, so geht's nicht.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS 3, DRS 4 News und DRS 4. Im Netz drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.